schönen guten Morgen. Herzlich willkommen auch noch an die, die die Zeitumstellung verschlafen haben und jetzt vielleicht bald eintrudeln. Aber schön, dass ihr alle da seid. In der Nacht vor der Flucht der Israeliten aus Ägypten besuchte der Todesengel die Erstgeborenen des Landes und ließ sie tot zurück. Es war der finsterste Tag der Geschichte Ägyptens. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, verhafteten die Soldaten von König Philipp von Frankreich die Anführer der Tempelritter und richteten sie hin. Es war der finsterste Tag in der Geschichte der Templer. Am 9. November 1938 initiierten die Nazis das, was als Reichspogromnacht bekannt wurde und den Beginn des Holocaust bedeutete, dem schließlich etwa 6 Millionen Juden zum Opfer fallen sollten. Es war der finsterste Tag der Geschichte der europäischen Juden und wohl auch in der Geschichte Deutschlands. Am 6. August 1945 ließ ein amerikanischer Bomber eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima fallen. Schätzungen zufolge starben dabei bis zu 166.000 Menschen. Es war der finsterste Tag in der Geschichte Japans. Am Freitag kamen wir zusammen, um uns an den finstersten Tag in der Geschichte des Universums zu erinnern. Es war der Tag, an dem sich die Menschheit versammelte, um Gott zu töten. Der Tag, an dem das Licht ausging. Wer die Ostergeschichte kennt, der weiß von der physischen Finsternis an diesem Tag. Diese Finsternis, die in drei der Evangelien beschrieben wird. Ich lese nochmal den Bericht aus Markus 15, Vers 33 bis 38 vor. Also Markus 15, Vers 33 bis 38. Als es dann Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten, seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Wir haben das am Freitag bereits gesehen. Aber ist euch jemals aufgefallen, dass die Finsternis verschwand, als Jesus starb? In Vers 33 heißt es wörtlich, zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. In der neutestamentlichen Zeit teilte man den Tag in 12 Stunden ein, wobei sich die Länge der einzelnen Stunden nach der Länge des Tages zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang richtete. Das heißt, eine Stunde war nicht immer gleich eine Stunde. Damit umging man das Problem der Uhrumstellung. Allerdings sind damit Umrechnungen in unsere Zeitrechnung in der Regel nur Näherungswerte, weil die Stunden eben jeden Tag eine andere Länge hatten. Das Ende der sechsten Stunde fiel dabei aber immer auf den Mittag, also 12 Uhr unserer Zeit. Die Finsternis herrschte also von 12 Uhr bis ungefähr 15 Uhr. Vers 34 beginnt in der neuen evangelistischen Übertragung mit zuletzt schrie Jesus laut. Wörtlich heißt es hier aber und zur neunten Stunde, also etwa 15 Uhr. Gegen 15 Uhr rief Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann bekam er etwas zu trinken, wie wir gelesen haben, und er stieß einen letzten Schrei aus. Aus Johannes 19, Vers 30 wissen wir, dass es ist vollbracht, war. Und dann starb er. Also ungefähr um 15 Uhr nachmittags, als die Finsternis wieder aufhörte und der erste Hoffnungsschimmer aufkeimte. weil Jesus gerade für unsere Schuld bezahlt hatte, weil es vollbracht war. Für diejenigen, die einen genauen Ablauf wissen möchten, aus dem Markus-Evangelium erfahren wir, dass die Gerichtsverhandlung gegen 6 Uhr morgens war, seine Kreuzigung gegen 9 Uhr und sein Tod gegen 15 Uhr, wobei etwa von 12 Uhr bis 15 Uhr Finsternis herrschte. Aber obwohl die physische Finsternis verschwunden war, als Jesus starb, bedeckte immer noch eine geistliche Finsternis die Erde. Die Menschheit hatte sich von Gott abgewandt. Die Menschheit hatte ihn verworfen. Die Menschheit hatte versucht, sich von dem Sohn Gottes zu befreien. Und so war sich Satan am Freitag sicher, dass er gewonnen hatte. Die hohen Priester feierten ihren Sieg. Pilatus vergaß schnell die Ereignisse des Tages. Und die Anhänger Jesu versteckten sich in ihrer Niederlage. Aber Karfreitag war die Geschichte noch nicht zu Ende. Jesus blieb nicht im Grab und die Welt blieb nicht in Finsternis. Heute sind wir hier, um die Rückkehr des Lichts zu feiern. Und die begann schleichend. Langsam verdrängte das Licht die Finsternis jener furchtbaren Ereignisse. Die Erinnerungen waren noch frisch in den Köpfen derer, die Jesus verfolgt hatten. Nein, in denen vielleicht auch. Nein, in den Köpfen derer, die Jesus folgten. Seine Verhaftung, der verhöhnende Prozess, seine Erniedrigung, die Schläge, seine Kreuzigung und sein Tod. Und das Schändlichste von allem, ihr eigenes Verhalten. Die religiösen Führer hatten sich gegen Jesus verschworen. Aber das hatte niemanden überrascht. Die Welt hatte sich gegen ihn gewandt. Pilatus hatte ihn verurteilt. Die römischen Soldaten hatten ihn geschlagen und ans Kreuz genagelt. Auch all das war zu erwarten gewesen. Aber wo waren seine Freunde? Seine Nachfolger? Einer hatte ihn für Geld verraten. Einer hatte ihn aus Feigheit verleugnet. Aber es gibt 9, von denen wir keine Ahnung haben, wo sie waren. Nur einer der 12 wird am Kreuz erwähnt, Johannes. Von den anderen keine Spur. Und wo waren die, die so eifrig auf seine Botschaft gehört hatten? Wo waren die, denen er das Augenlicht zurückgegeben hatte? Oder wo waren die, denen er die Fähigkeit zu laufen zurückgegeben hatte? Wo waren die, denen er das Leben geschenkt hatte? Selbst diejenigen, die ihm am meisten zu verdanken hatten, waren in der Finsternis verschwunden. Praktisch gesehen schien es, als sei der Dienst Jesu eine Verschwendung von Zeit und Energie gewesen. Am Freitagnachmittag, da war es offensichtlich, dass seine Botschaft mit ihm gestorben war. Die Botschaft der Liebe, die Botschaft der Hoffnung, die Botschaft der Gnade. Alles vorbei. Und wenn wir das Buch an dieser Stelle schließen würden, dann sähe es genau so aus. Alles vorbei. Jesus war tot, die Jünger hatten sich zerstreut und seine Botschaft war zum Schweigen gebracht. Aber die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Wir dürfen weiterlesen und wir finden den Tag, an dem das Licht zurückkam. Und wir sehen, wie das strahlende Licht Jesu durch seine Nachfolger reflektiert und in die Welt hinausgetragen wurde. Im Bericht des Matthäus lesen wir nämlich, wie es weiterging. Denn das Licht wurde sichtbar, als Josef sein Grab gab. In Matthäus 27, Vers 57 bis 58, da heißt es, als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann aus Arimathäa, der auch ein Jünger von Jesus war. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus ordnete an, Josef den Leib zu überlassen. Also wir wissen, dass Josef ein reicher Mann war. Durch Markus und Lukas wissen wir auch, dass er zum jüdischen Hohen Rat gehörte. Also zur religiösen Elite. Und wir wissen, dass er ein heimlicher Anhänger Jesu war. Aber was wir in ihm auch sehen, ist ein erster Schimmer des Lichts mitten in der Finsternis. Denn Josef ging ein Risiko ein. Er ging ein Risiko ein, als er zu Pilatus ging und darum bat, dass ihm der Leichnam Jesu gegeben würde. Es war ein großes Risiko, das er einging. Erst wenige Stunden zuvor hatte die aufgebrachte Menge den Tod Jesu gefordert. Und Josef hatte keine Ahnung, wie die Menge reagieren würde, wenn einer, der zu den Privilegierten gehörte, auftrat und sich als Jünger Jesu zu erkennen gab. Und doch tat er genau das. Natürlich bestand ein gewisses Risiko für Leib und Leben, aber er musste auch mit sozialen und beruflichen Konsequenzen rechnen. Denn Josef verurteilte mit seinem Handeln genau die Religion, zu deren Leitung er gehörte. Er verkündete, dass er mit ihrem Handeln nicht einverstanden war und dass er bereit war, Stellung zu beziehen, auch wenn es ihn alles kosten würde. Wir müssen bedenken, dass das keine schwammige, theoretische Entscheidung war, die Josef hier traf. Er war ganz praktisch dazu bereit, Stellung zu beziehen. Als er sich öffentlich mit Jesus identifizierte, da war das nicht gerade angesagt. Diejenigen, die Jesus 3 Jahre lang gefolgt waren, versteckten sich im Schatten. Und das aus gutem Grund. Jesus war gekreuzigt worden, weil er ein Verräter am Römischen Reich und an seiner eigenen Religion war. Und Josef sagte im Grunde, ich bin auf seiner Seite. Wenn du dich dafür entscheidest, Jesus ernsthaft nachzufolgen, und wenn du dich nicht nur Christ nennst, weil du jetzt kein Muslim, Hindu oder Jude bist, wenn du dich dafür entscheidest, dein Licht leuchten zu lassen, dann wird das Konsequenzen haben. Du wirst Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht bei deinen Freunden oder deiner Familie nicht beliebt sind. Du wirst vielleicht Entscheidungen treffen müssen, die mit deinem Arbeitsplatz nicht so richtig vereinbar sind. Ich kenne den Preis nicht, den du zahlen musst, aber es gibt einen Preis. Es gibt immer einen Preis. Aber es war nicht nur ein persönlicher Preis, den Josef zu zahlen hatte, sondern auch ein ganz praktischer Preis. Wir wissen schließlich auch, dass es ihn sein Grab gekostet hat. Zumindest am Anfang. In Matthäus 27, Vers 59 und 60, da wird uns berichtet, da nahm Josef ihn, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine eigene Gruft, die neu aus dem Felsen gehauen war. Bevor er ging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang. Das war jetzt nicht einfach nur ein Darlehen, sondern es war als Geschenk gedacht. Es war nicht so, als würde man jemandem ein Buch leihen oder uns dann irgendwann zurückbekommen oder jemandem das Auto für einen Nachmittag zur Verfügung stellen oder sowas. Als Josef den Leichnam Jesu in sein Grab legte, hatte er das Grab selbst nicht mehr für sich. Er musste losziehen und sich ein neues Grab kaufen oder graben lassen oder sowas. Ich weiß nicht, was ein Grab damals gekostet hat, aber es hat was gekostet. Und noch etwas nahm er auf sich. Im Johannesevangelium wird deutlich, dass er nicht nur um die Erlaubnis bat, den Leichnam Jesu zu begraben, nein, er nahm den Leichnam auch selbst vom Kreuz herunter. Erstens mal ist das wieder, er steht sehr deutlich in der Öffentlichkeit. Aber nach jüdischem Gesetz verunreinigte er sich damit, da er einen toten Körper berührte. Aber gerade in dieser Geste begann erneut das Licht zu leuchten. In diesem sichtbaren Zeichen der Liebe erwiesen sich die Worte Jesu und seiner Lehre als wahr. Für Josef gab es nichts zu gewinnen. Jesus war tot, definitiv. Seine Jünger waren zerstreut und doch gab er sich aufopferungsvoll hin und setzte Jesu Lehre von der Liebe in die Tat um. Die Welt hatte erklärt, Jesus würde falsch liegen. Die Religion hatte ihn zum Ketzer erklärt. Die Freilassung des Barabbas zeigte, dass Jesus ein Verbrecher war. Aber die Tatsache, dass einer seiner Jünger bereit war, ohne Aussicht auf Gewinn Opfer zu bringen, zeigte, dass die Lehren Jesu nicht auf taube Ohren gestoßen waren. Und als Josef das Licht Jesu reflektierte, da dauerte es nicht lange, bis auch andere von diesem Licht angezogen wurden. Denn unmittelbar danach trat Nikodemus ins Licht. In Johannes 19, Vers 39 steht: Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit ungefähr 33 Kilogramm. Nikodemus war ein weiterer religiöser Führer und auch ein weiterer heimlicher Jünger Jesu. Erinnert ihr euch an Nikodemus? Er tauchte zum ersten Mal ziemlich weit vorne im Johannesevangelium auf. Im Schutze der Finsternis hatte er sich Jesus genähert, damit ihn keiner sieht. Wir lesen in Johannes 3, Vers 1 bis 3, einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Verwirrend, ne? Und Nikodemus hatte ein angeregtes und eben teilweise auch wirklich verwirrendes Gespräch mit Jesus. Im Lauf dieses Gesprächs hatte Jesus auch in Johannes 3, Vers 16 gesagt: Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einen und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Das hat Jesus zu Nikodemus gesagt. Es war die Aufforderung für Nikodemus, an Jesus zu glauben. Aber nichts geschah. Gar nichts. Dort steht nicht, dass Nikodemus zum Glauben gekommen wäre. Dort steht nicht einmal, ob Nikodemus verstanden hat, was Jesus versucht hat, ihm zu erklären. Stattdessen erfahren wir einfach nichts mehr über ihn. Wir sehen Nikodemus erst wieder in Kapitel 19, als er furchtlos aus der Finsternis hervortrat, um Jesus die Ehre zu erweisen. Damals hatte er den Schutz der Finsternis gesucht. Jetzt war er bereit, aus der Finsternis herauszutreten. Nach 16 Kapiteln wird schließlich deutlich, dass Nikodemus es doch verstanden hatte. Er war bereit gewesen, an Jesus zu glauben und hat damit ewiges Leben bekommen. Satan dachte, er hätte an Karfreitag das Licht der Welt ausgelöscht. Aber ein Funke war geblieben. Josef war bereit, an die Öffentlichkeit zu gehen und für Jesus einzutreten. Und dieser Funke entzündete ein weiteres Licht. Josef war nicht mehr alleine. Er stand Seite an Seite mit Nikodemus und das Licht Jesu spiegelte sich in ihrer Liebe und in ihrem Handeln wider. Aber das waren noch nicht alle. In Matthäus 27, Vers 59 bis 61, da lesen wir: Da nahm Josef ihn, also Jesus, wickelte ihn in reines Leintuch und legte ihn in seine eigene Gruft, die neu aus dem Felsen gehauen war. Bevor er ging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Also Matthäus berichtet hier, wie Josef und dann eben Nikodemus den Leichnam Christi zum Grab Josefs brachten. Aber dabei stellt Matthäus auch fest, dass Maria Magdalena und eine andere Maria sahen, wo der Leichnam Jesu hingebracht wurde. Und weil die beiden Frauen in Josef und Nikodemus das Licht sahen, kehrten sie zum Grab zurück, sobald sie nach dem Sabbat dazu in der Lage waren. Und so entdecken wir, dass das Licht heller strahlte, als die Frauen zum Grab gingen. Wir sehen das in Matthäus 28, Vers 1. Nach dem Sabbat, In der Morgendämmerung des ersten Wochentags machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Sie wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und einen letzten Akt der Liebe vollziehen. Da sie wussten, dass Jesus tot war, suchten sie nicht nach einem leeren Grab. Sie rechneten fest damit, dort einen Leichnam zu finden. Aber sie gingen trotzdem hin. Sie gingen, um ihre Liebe und ihre Wertschätzung für alles, was er für sie getan hatte, zu zeigen. Und seht ihr, was hier geschieht? Mehr Licht brach in die finstere Welt. Denn in diesem Moment entdecken wir, dass das Licht nicht erloschen war und dass das Licht, das wir bereits bei Josef und Nikodemus gesehen haben, immer heller wurde und immer weiter verbreitet wurde. Keine noch so große Dunkelheit kann das Licht auslöschen. Das Licht siegt immer. Am Freitag glaubte das Böse, dass es gesiegt hätte. Das Böse glaubte wirklich, dass das Licht erloschen wäre und die Finsternis die Oberhand gewonnen hätte. Aber solange es noch einen Lichtschimmer gab, bestand noch Hoffnung. Denn noch bevor die Frauen entdeckten, dass das Grab leer war, erhellte das Licht Jesu die Finsternis der Welt. Die Liebe und Gnade, von der Jesus gepredigt hatte, zeigte sich in denen, die er zurückgelassen hatte. Die Jünger hatten sich wieder zusammengefunden. Ihr Bindeglied war immer noch Jesus. Die Frauen, die Jesus in seinem Leben unterstützt hatten, waren immer noch da und setzten sich weiterhin dafür ein, die Liebe zu zeigen, die sie in ihm gesehen hatten. Sein Licht leuchtete immer noch. Aber statt des Leichnams Jesu fanden die Frauen nur ein leeres Grab und ein großes Fragezeichen. Ihr kennt die Geschichte. Sie kamen am Grab an, der Stein, der es verschloss, war weggerollt worden. Langsam gingen sie zur offenen Tür, ohne zu wissen, was sie dort erwarten würde. War sein Grab von seinen Feinden geschändet worden? Hatten sich seine Feinde nicht damit begnügt, ihn einfach nur zu töten? Mussten sie auch noch seinen Leichnam beschmutzen? Aber als sich ihre Augen an die Dunkelheit des Grabes gewöhnt hatten, da war es leer. Und die Bibel sagt uns, dass sie einfach nur dastanden und verwirrt waren. Sie hatten keine Ahnung, was passiert war. Und ganz im Ernst, wer kann es ihnen verdenken? Aber plötzlich erschien ihnen ein Engel. Die Frauen erschraken und wir lesen dann, aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Ja klar, was auch sonst, ne? Das Licht leuchtete noch immer. Die Finsternis wähnte sich vielleicht als Sieger. Aber ihr Sieg war so vergänglich wie der Sieg der Finsternis der Nacht, wenn der Morgengrauen kommt. Jesus hatte seinen Nachfolgern in Johannes 8, Vers 12 ewiges Licht versprochen. Dort hatte er gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Er wird dann das Licht des Lebens haben. Diese Verheißung, die war wieder lebendig, weil Jesus wieder lebendig war. Das Licht der Welt war nicht ausgelöscht worden. Und es ging noch weiter. Denn die Frauen, sie behielten diese wunderbare Botschaft nicht für sich. Das Licht breitete sich aus, als die Jünger die Botschaft verbreiteten. Matthäus 28, Vers 8, da berichtet uns der Evangelist über die Frauen. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Die Botschaft vom Licht wurde weitergegeben. Und zwar nicht nur von den Frauen, sondern von vielen, vielen anderen Augenzeugen der Auferstehung. Ich könnte jetzt lange über die anderen Jünger reden, über dieses Wettrennen von Petrus und Johannes zum Grab oder über die Emmaus-Jünger oder auch über den eher etwas skeptischen Thomas. Aber um es ein bisschen abzukürzen, zitiere ich einfach mal Paulus aus 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8. Dort schreibt Paulus nämlich: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Nach seiner Auferstehung ist Jesus vielen, vielen Menschen erschienen. Er hat ihnen bewiesen, dass er lebt, und sie konnten bezeugen, dass das Licht nicht verloschen ist. Sie gaben die Botschaft weiter. Lee Strobel, ein Atheist, arbeitete als Enthüllungsreporter und Rechtsredakteur für die Chicago Tribune. Aber als Strobels Frau zu Jesus fand, begann er, die Behauptungen des Christentums zu untersuchen. Es sollte eine Untersuchung werden, die sein Leben veränderte. Er beschloss, mit der Auferstehung zu beginnen, also dem Zentrum des Christentums. Nachdem er sich die Beweise für die Auferstehung angesehen hatte, listete Strobel die verschiedenen Menschen auf, denen Jesus laut Bibel nach der Auferstehung erschienen war. Und ihm wurde klar, wenn man jeden Zeugen einzeln ins Kreuzverhör nehmen würde und jedem von ihnen 15 Minuten Zeit gäbe, um zu erklären, was er gesehen hat, da würde die Gesamtdauer der Zeugenaussagen 129 Stunden betragen. Das bedeutet, dass man fast eine komplette Arbeitswoche rund um die Uhr benötigen würde, um alle Aussagen zu hören. Lee Strobel kam zu dem Schluss, dass die Auferstehung tatsächlich eine Tatsache sein muss. Und er schrieb, als ich zu diesem monumentalen Urteil gekommen war, waren die Konsequenzen offensichtlich. Wenn Jesus das Grab überwunden hat, dann ist er immer noch am Leben und kann mir persönlich begegnen. Jesus war wirklich auferstanden. Das Licht leuchtete immer noch und die Botschaft vom Licht wurde weitergegeben. Aber gehen wir mal zurück an den Anfang der irdischen Geschichte Jesu. 8 Tage nach seiner Geburt nahmen Maria und Josef ihren neugeborenen Sohn mit zum Tempel in Jerusalem, um dort ein Opfer darzubringen. Im Tempel trafen sie einen alten Mann namens Simeon. Die Bibel erzählt uns, dass Simeon ein gerechter Mann war, der sehnsüchtig auf das Kommen des Messias gewartet hatte. Als er das Jesuskind sah, nahm er es in seine Arme und lobte Gott. Er stellte bereits klar, dass Jesu Licht die Welt erleuchtet. Er tat das in Lukas 2, Vers 30 und 32 mit den Worten: Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Das Licht wurde entfesselt, als Jesus von den Toten auferstand. Wäre Jesus im Grab geblieben, wäre das Christentum nur eine Fußnote in der Menschheitsgeschichte geblieben. Ein weiterer, verblendeter Messias, dessen Anhänger sich zerstreuten, als er starb. Aber Jesus blieb nicht im Grab. Und sein Licht leuchtet durch diejenigen, die sich entscheiden, ihm zu folgen. Auch heute noch. Jesus sagte seinen Jüngern in Johannes 12, Vers 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus ist das Licht der Welt. All denen, die ihr Vertrauen in ihn setzen, wird damit ein Ausweg aus der Finsternis der Welt versprochen. Ein Ausweg aus der emotionalen Finsternis und ein Ausweg aus der geistlichen Finsternis. Die Verheißung ist heute so real wie für die Christen vor 2000 Jahren. Denn die Auferstehung ist heute genauso real wie vor 2000 Jahren, als Paulus an die ersten Christen in der Stadt Ephesus schrieb und ihnen in Epheser 5, Vers 8 mitteilte: Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. An Karfreitag feierte die Finsternis ihren Sieg. Aber heute ist nicht Freitag. Heute ist Sonntag. Und das Grab ist leer. Die Finsternis wurde vertrieben. Und das Licht wurde denen gegeben, die glauben, dass Jesus der auferstandene Retter ist. Denen, die sich entscheiden, dem Licht zu folgen. Jesus ist das Licht und durch uns erleuchtet er die Welt, da wir sein Licht in der Welt leuchten lassen. Und deshalb habe ich eine wunderbare Botschaft für euch. Das Licht der Welt lässt sich nicht ersticken. Das Licht der Welt hat die Finsternis besiegt. Als Jesus den Tod besiegte, errang er den ultimativen Sieg. Während die Welt an Karfreitag noch in der Finsternis versank, errang Jesus bereits den Sieg. Das Licht konnte nicht von der Finsternis erstickt werden. Der Tod konnte Jesus nicht halten, denn Christus ist auferstanden. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir einfach nur. Ich danke dir dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und die Schmerzen erlitten hast. Ich danke dir aber noch viel mehr dafür, dass du dort am Kreuz den Sieg errungen hast und dass du durch deinen Tod und durch deine Auferstehung uns Menschen das Licht gebracht hast. Ich danke dir dafür, dass du uns Hoffnung geschenkt hast. Ich danke dir dafür, dass du uns den Weg in den Himmel frei gemacht hast, dass du uns ein ewiges Ziel gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du durch deine Auferstehung bewiesen hast, dass du stärker bist, dass du stärker bist als Satan, dass du stärker bist als die Finsternis, stärker als der Tod. Und ich danke dir dafür, dass du uns damit auch gezeigt hast, dass es nach dem Tod weitergeht und dass wir, wenn wir zu dir gehören, bei dir sein werden. Dafür danke ich dir und ich bitte dich darum, dass du uns diese Auferstehungshoffnung fest in unseren Kopf und in unsere Herzen reinhämmerst, damit wir voller Freude auf das zugehen können, was vor uns liegt. Amen.